Es ist Dienstag, der 31. März und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, das Schwierigste, was es in der Welt zu verstehen gilt, ist die Einkommensteuer. Da mag er recht haben, und mit Blick auf unser liebes Geld fällt uns noch etwas auf. Unser Netto vom Brutto ist angesichts steigender Preise auch immer weniger wert. Denken wir etwa an die Spritpreise. Ökonomen befürchten, dass sich diese Entwicklung bei einem anhaltenden Krieg im Nahen Osten massiv verschärfen wird. Worauf wir uns einstellen müssen, das bespreche ich gleich mit Dr. Klaus-Jürgen Gern, Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die Bundesregierung in Berlin will all dem mit Reformen und neuen Gesetzen begegnen, nicht nur beim Thema Wirtschaft, sondern auch im Gesundheitssystem. Eine von der Koalition beauftragte Fachkommission hat gestern nun einen regelrechten Katalog von Vorschlägen vorgelegt, um die klammen Krankenkassen zu entlasten. Was davon tatsächlich umgesetzt werden kann und ob die Beitragszahler die Zeche zahlen müssen, frage ich heute den ehemaligen Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Lothar Krimmel. Und wir bleiben beim Thema Gesundheit. In Großbritannien gibt es eine Gesetzesinitiative, die Abtreibungen bis kurz vor der Geburt straffrei machen soll. Kritiker befürchten unter anderem massive gesundheitliche Schäden und eine regelrechte Industrie, die davon profitiert. Über das Thema informiert uns in dieser Sendung Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. In einem Kommentar von Markus Fahlefeld geht es dann schließlich um die orchestrierte Empörungswelle rund um die Schauspielerin Colleen Fernandez mit juristischen Konsequenzen für uns alle. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wer sein Auto in diesen Tagen zur Tankstelle steuert, muss tief in die Tasche greifen. Doch nicht nur die Spritpreise sind massiv gestiegen, auch auf Lieferketten und die Wirtschaft hat all das sichtbare Auswirkungen. Und das dicke Ende kommt womöglich erst noch. Auf was wir uns einstellen müssen und welche Szenarien es dabei gibt, das bespreche ich jetzt mit Dr. Klaus-Jürgen Gern, Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Gern, durch den Krieg im Iran klettern die internationalen Öl- und auch Gaspreise. Wie hoch ist das Risiko, dass all das in Europa zu einer weiteren Rezession führen wird?
Das Risiko ist vorhanden, gegenwärtig noch nicht wirklich groß. Dazu sind die Preisanstiege nicht groß genug. Und in den Märkten sieht man ja auch, die Erwartung ist, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, dass wir in wenigen Monaten wieder deutlich niedrigere Preise sehen werden. Und dann kommen wir mit einem blauen Auge davon. Dann wird es etwas Wachstum kosten, aber keine Rezession geben.
Der Krieg im Nahen Osten erschüttert ja nicht nur die Ölpreise, sondern auch die Grundfesten des Petrodollarsystems. Es wurden auch bereits erste Zahlungen in chinesischer Währung gemeldet. Ist die Dollardominanz im Ölhandel nachhaltig geschwächt und was bedeutet das für die Weltwirtschaft?
Ich glaube, gegenwärtig ist sie nicht nachhaltig geschwächt. Wir sehen seit einiger Zeit Versuche von Akteuren außerhalb der klassischen Industrieländer, insbesondere China, die Dollardominanz im Welthandel allgemein und im Ölhandel jetzt besonders aufzuweichen. Das gelingt nur sehr, sehr langsam, da die Vorteile eben auch für diejenigen, die in diesem System handeln, groß sind. Der Dollarmarkt ist eben halt liquide. Die Währung ist überall eintauschbar und konvertibel. Das ist beim Yuan nicht gegeben in der Form. Und insofern ist das im Moment nur eine Alternative in bestimmten bilateralen Handelsbeziehungen, aber nicht auf weltweiter Basis. Aber es ist richtig, der Dollar hat in den letzten Jahren schon etwas an Dominanz verloren. Es werden allmählich auch andere Währungen benutzt. Die größte Rolle spielt tatsächlich der Euro. Aber auch im Südhandel, würde man früher gesagt haben, spielt inzwischen auch gelegentlich der Yuan eine Rolle.
Was bedeutet denn der zunehmende Einfluss der BRICS-Staaten, zu denen ja auch China gehört, für den Dollar oder auch für den Euro?
Es ist der Versuch dieser Ländergruppe, die Dominanz im finanziellen Bereich, insbesondere des Dollar, zu brechen, schon erkennbar. Man hat verschiedene Institutionen gegründet und Absichtserklärungen formuliert, aber die Praxis erfordert eben halt dann doch in der Regel den Dollar. In den meisten BRICS-Staaten ist es ja auch ein privatwirtschaftliches Wirtschaftssystem, wo dann auch der Einfluss der Regierung auf die Zahlungsform begrenzt ist.
Blicken wir noch einmal auf den Nahen Osten. Wir haben dort derzeit eine sehr dynamische Gemengelage. Nahezu täglich verändert sich auch die Nachrichtenlage. Die USA haben aktuell Bodentruppen in die Region verlegt. Milizen der schiitischen Houthis haben wiederum Israel angegriffen. Das sind ja auch direkte Auswirkungen auf die Schifffahrt vor Ort. Welche Konsequenzen beobachten Sie durch diese weitere Eskalation?
Ja, gegenwärtig muss man abwarten, ob es schon Konsequenzen gibt. Wir haben sehr widersprüchliche Meldungen jetzt. Auf der einen Seite scheint es auf eine weitere Eskalation, wo die Amerikaner offenbar die Möglichkeit vom Einsatz von Bodentruppen tatsächlich vorbereiten. Auf der anderen Seite hat der Iran jetzt einer größeren Zahl von Tankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gestattet, was dann wiederum die Ölmärkte etwas beruhigen könnte. Kritisch ist tatsächlich jetzt der Eintritt der Houthi, die ja bisher sich noch ruhig verhalten hatten, in den Krieg, denn das ist das zweite Nadelöhr in der Region, die Meerenge zwischen dem Jemen und Afrika, die das Rote Meer beherrscht, und das ist die alternative Route für das saudi-arabische Öl, das jetzt in großem Stil versucht wird, durch die Pipeline vom Persischen Golf zum Roten Meer zu bringen, um eben wenigstens einen großen Teil des saudi-arabischen Öls dem Markt wieder zugänglich zu machen. Und wenn jetzt an der Stelle eben auch die Sicherheit der Schifffahrt so stark gefährdet ist, dass die Straße dort praktisch geschlossen ist, das wäre dann ein nochmaliger Schock und das dürfte dann auch Auswirkungen an den Märkten haben.
Viele Wirtschaftsinstitute warnen inzwischen vor einer globalen Rezession. Nehmen wir mal an, der Krieg würde sich sogar noch bis in den Sommer ziehen. Was würde das speziell für Europa bedeuten? Und sind wir dann härter betroffen als etwa die USA?
Also für Europa würde das vermutlich bedeuten, dass wir dann tatsächlich auch in eine Lage kommen, wo wir wirklich den Rohölverbrauch substanziell einschränken müssen. Denn was wir im Moment haben, ist ja, dass tatsächlich Öl physisch fehlt. Es kommt nicht mehr aus der Region heraus. Zum Teil wird es auch gar nicht mehr gefördert, weil die Produzentenländer nicht mehr wissen, wohin damit. Die Lager vor Ort sind voll und die Tanker liegen eben halt da und warten, dass sie fahren können. Wenn das sich über Monate hinzieht, dann fehlt substanziell eine Menge Öl im Markt, die auch dann nicht ersetzt werden kann von anderen Produzentenländern, die zum Großteil ihre Förderkapazitäten ohnehin schon ausgelastet haben. Dann werden wir auch noch weitere Ölpreisanstiege sehen, denn nur bei einem noch höheren Ölpreis wird der Verbrauch dann so stark sinken, dass es mit dem Angebot in Einklang geht. Im Moment erwarten die Märkte offenbar dieses Szenario nicht. Der Preisanstieg, das muss man ja sagen, ist eigentlich gemessen an der politischen Situation nur moderat gestiegen. Wir haben keine Rekordpreise, wir haben einen Ölpreis in der Nähe von $100. Das sind Größenordnungen, die wir auch in den vergangenen Jahren über längere Zeit hatten, ohne dass die Welt zusammengebrochen ist und auch ohne, dass wirklich ein sehr erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Markt war. Und im Moment können diese fehlenden Mengen ausgeglichen werden durch Lagerbestände und Umorientierung, aber das wird über Monate nicht funktionieren und dann muss wirklich Ölverbrauch eingeschränkt werden. Das wird wohl nur mit einem sehr viel höheren Preis einhergehen. Und dann werden wir tatsächlich eine Rezession haben, denn so viel Öl kann man nur sparen, indem man sehr viel weniger produziert.
Und wenn Sie sagen, dass wir eben einsparen sollen an Öl, viele denken vielleicht jetzt in erster Linie an die Tankstelle und Spritpreise, aber es geht ja auch um den Verbrauch in der Industrie. Welche Zweige wären davon besonders betroffen?
Die energieintensiven Industriezweige werden ihre Produktion einschränken. Man wird versuchen, diese Produkte zu ersetzen durch andere Dinge. Man wird aber auch dann tatsächlich an vielen Stellen dann wieder Lieferkettenengpässe sehen, weil irgendetwas dann nicht mehr produziert wurde, was an anderer Stelle gebraucht wird. Wir haben die Problematik mit den Düngemitteln. Wir haben auch andere Produkte, die aus Gas hergestellt werden, wie Helium, das an vielen Stellen gebraucht wird, insbesondere auch bei der Computerchip-Produktion. Also das kann dann die gesamte Breite der Wirtschaft treffen, selbst wenn man zunächst nur versucht, die Produktionszweige runterzufahren, die besonders viel Energie verbrauchen.
Und wäre Europa dann davon mehr betroffen als die USA?
Das auf jeden Fall, denn wir haben hier zwei Faktoren. Zum einen gibt es eben halt in den USA eine große Energieproduktion selber. Das heißt, es gibt Profiteure dieser hohen Energiepreise. Die Volkswirtschaft als Ganzes verliert nicht durch höhere Öl- und Gaspreise, weil sie Nettoexporteur von Energie ist. Das ist in Europa völlig anders. Wir haben einen Kaufkraftentzug. Wir müssen einfach sehr viel mehr Geld für die Energie, die wir dann bekommen, bezahlen. Und das fehlt dann an anderer Stelle und dann muss eben halt an Konsum und Investitionen anderswo gespart werden. Und zum Zweiten hat diese eigene Produktion, insbesondere beim Gas, zur Folge, dass eben halt physisch die Energie in den USA nicht knapp sein wird. Wir sehen jetzt, dass die LNG-Preise, Flüssiggaspreise, die ja international handelbar sind, die sind stark gestiegen. Aber das amerikanische Gas, das dort über Leitungen transportiert wird und genutzt wird, das ist im Preis nicht gestiegen. Und so hat sich die ohnehin schon große Preisdifferenz beim Gaspreis zwischen Europa und den USA nochmal massiv ausgeweitet.
Hinzu kommt ja ein weiterer Aspekt. Die USA hatten zuletzt eine Änderung am Zolldeal mit der EU abgelehnt. Trump drohte sogar, Europa das LNG-Gas zu kürzen, falls der Deal nicht ratifiziert wird. Davon hört man jetzt aber so gar nichts mehr. Was ist daraus eigentlich geworden?
Die Europäer versuchen diesen Deal so abzuschließen, dass es in ihrem Interesse noch einige sogenannte Safeguards, also Sicherheitsbestimmungen gibt. Das Europäische Parlament, das ja zunächst diese Vereinbarung nicht unterzeichnen wollte, als Anfang Februar das Ganze anstand unter dem Eindruck der Grönland-Krise damals, aber auch der Gerichtsentscheidung in den USA bezüglich der Zölle, wollte man erstmal abwarten und man hat jetzt die Bereitschaft erklärt, diesen Deal abzuschließen, dieses Abkommen zu ratifizieren, wenn bestimmte zusätzliche Bestimmungen noch eingebaut werden, die eben auch darauf zielen, dass zum Beispiel in so einem Fall, dass die Amerikaner politischen Druck ausüben, dass dann eben diese Zollfreiheit für amerikanische Produkte entfallen kann. Das Ganze hat sich jetzt eben in den politischen Raum begeben, dass man nicht mehr viel davon hört.
Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte zuletzt, der Iran-Krieg könnte die Inflation schneller treiben als der Ukraine-Krieg 2022. Zugleich warnt sie vor jahrelangen Auswirkungen auch über ein Kriegsende hinaus. Was ist von dieser Aussage zu halten?
Diese Aussage, die bezieht sich auf ein absolutes Worst-Case-Szenario. Das Baseline-Szenario, das womit die EZB wirklich rechnet, worauf sie jetzt ihre Zinspolitik einstellen will, das ist sehr viel moderater und geht eben von einem vorübergehenden Schock aus. Es werden eine Reihe von Gründen genannt, warum die Situation nicht so kritisch ist wie damals 2022, als wir ja schon in einem inflationären Prozess waren. Die weltweiten Lieferketten waren extrem gestresst, als dieser Schock noch hinzukam. Und gegenwärtig haben wir eben ein etwas anderes Bild. Wenn wir aber dieses Szenario realisiert bekommen, dass es eben halt noch sich über Monate zieht, dass möglicherweise über sehr lange Zeit Öl aus der Region fehlt, weil auch Produktionsanlagen zum Beispiel ernsthaft geschädigt werden, Felder nicht wieder so hochgefahren werden können, wie sie vorher produziert haben, jedenfalls nicht rasch, dann kann es eben halt einen dauerhaften und sehr starken Ölpreisanstieg geben. Und Öl ist dann weltweit doch wichtiger als Gas. Die Bedeutung von Katar beim Flüssiggas ist zwar sehr groß, aber Flüssiggas ist eben auch wieder nur ein kleinerer Teil des gesamten Gasmarktes. Wenn wir beim Gas über die Straße von Hormuz reden, dann gehen da 3% des Weltverbrauchs regelmäßig durch. Beim Öl sind es eben fast 20%.
Sagt Dr. Klaus-Jürgen Gern, Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gern geschehen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die deutsche Bundesregierung verspricht für die kommenden Monate eine Reihe von Reformen. Mit Blick etwa auf Änderungen im Gesundheitssystem häuft sich jedoch massive Kritik. Müssen Versicherte künftig mit mehr Beiträgen und möglicherweise weniger Leistungen rechnen? Und wie steht es um die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Lothar Krimmel, ehemaliger Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Joppa.
Herr Krimmel, die Ausgaben der gesetzlichen Kassen sind deutlich stärker gestiegen als die Einnahmen. Woran liegt das?
Ach, das hat mannigfaltige Ursachen. Es ist insbesondere so, dass wir seit Jahrzehnten bereits die beiden Haupttreiber kennen. Einerseits die demografische Entwicklung und zum Zweiten die medizinisch-technische Innovation. Hinzugekommen sind aber in den letzten Jahren eben weitere Belastungen, insbesondere über die Verringerung der Beschäftigungsquoten und insbesondere auch weitere fremdfinanzierte Leistungen, wie etwa die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger. Und das alles bringt das System eben an seine Kompensationsgrenzen, sodass, wie prognostiziert wird, im nächsten Jahr bereits eine Deckungslücke von 15 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen Ausgaben und Beitragseinnahmen haben. Und im Jahr 2030 würde diese Deckungslücke nach den Prognosen der Experten auf 40 Milliarden Euro anwachsen. Und das führt natürlich dazu, dass die Diskussion um den Erhalt des Gesundheitssystems Fahrt aufgenommen hat.
Inwiefern haben denn dabei auch etwa die Corona-Zeit oder auch ganz aktuell natürlich die Migration bei diesen Kosten eine Rolle gespielt?
Die Corona-Zeit hat sich nicht direkt ausgewirkt jetzt auf die Gesundheitsausgaben. Wir haben ja festgestellt, dass die Krankenhausbelegung niemals so gering gewesen ist in den letzten Jahrzehnten, wie ausgerechnet während der Corona-Jahre, während uns ja immer wieder gesagt wurde, dass es eine Überlastung der Krankenhäuser gäbe. Nein, im Gegenteil. Corona hat einen Belegungsschock geradezu gegeben in Richtung nach unten. Die Krankenhäuser wurden kompensiert für diese Ausfälle vom Staat, aber tatsächlich ist die Belegungsquote gesunken und hat sich erst danach geringfügig erholt, aber ist immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Also die Corona-Zeit ist es nicht gewesen. Die Migration, ja. Einen Punkt habe ich ja bereits erwähnt, dass von den Bürgergeldempfängern ja ein großer Teil in dem Bereich von 1 Million auf Migranten zurückgeht und der andere Teil, dass wir eben leider ein ganz offenes Leistungsversprechen in Deutschland haben, als einziger Staat auf der Welt. Also jeder, der es über die Grenzen schafft und das berühmte Wort Asyl sprechen kann, der hat faktisch einen weitgehenden, unbegrenzten Leistungsanspruch gegenüber dem Krankenversicherungssystem vom Tag 1 des Grenzübertritts an. Und das führt natürlich zu einem Pull-Faktor auch von risikobehafteten Patienten, also die woanders, vor allem im Heimatland, keine Versorgung bei schweren oder chronischen Erkrankungen bekommen und wissen, es gibt ein Land, wo das hemmungslos bezahlt wird, dann gibt das natürlich einen Pull-Faktor. Und leider wird das immer noch zu wenig wissenschaftlich erfasst. Im Gegenteil, es gibt Mechanismen im Erfassungssystem, dass man gerade nicht wissen will, wie viel unsere Ausgabensteigerung inzwischen auf diesen Bereich entfällt.
Die von der Regierung eingesetzte Reformkommission, die hat gestern nun 66 Vorschläge vorgelegt, wie diese Milliardenlöcher zu stopfen sind. Zuerst einmal, Herr Krimmel, was ist das für eine Kommission? Und 66 Vorschläge klingt nach nicht wenig.
Ja, also da muss man zunächst mal sagen, Kompliment in dem Punkt an die Ministerin. Sie hat wirklich hervorragende Experten ausgewählt. Und die 66 Vorschläge ist das Kondensat aus insgesamt 1700 Vorschlägen, die an die Kommission herangetragen wurden oder die sie aus eigenem Wissen erstmal sich vorgenommen hat. Der Bericht auf insgesamt 480 Seiten bewertet also diese 66 Vorschläge auch und beleuchtet, wer davon betroffen sein soll. Und es ist ganz interessant, dass eben das gesamte Einsparvolumen von 42,3 Milliarden Euro, was schon in 2027 realisiert werden könnte mit der Umsetzung der 66 Vorschläge, dass das verteilt wird überwiegend auf die Leistungserbringer, also auf Krankenhäuser, Ärzte, die Arzneimittelhersteller und Apotheker. Die sollen 45% dieses Einsparvolumens tragen. 30% sollen auf versicherungsfremde Leistungen entfallen. Und da liegt ja schon ein gewisses Problem, weil zu den Versicherungsleistungen gehören nämlich die Bürgergeldempfänger, deren Beiträge faktisch von den Versicherten bezahlt werden und nicht vom Staat, wie es eigentlich sein müsste. Nur etwa 10% sollen die Patienten über ihre Zuzahlung zahlen und ein kleiner Bereich von 4% soll sich die neu eingeführte Zuckersteuer auf gezuckerte Süßgetränke entfallen.
Sie haben die Bürgergeldempfänger jetzt gerade erwähnt. Die Kommission empfiehlt da deren zukünftige Mitfinanzierung aus der Steuerkasse. Ist denn dafür überhaupt Geld da oder muss dieses Geld irgendwie aufgetrieben werden?
Das ist ja genau das große Problem. Wer gestern Frau Warken auf die Frage von der anwesenden Journalistin gehört hat, wie sie sich gedrückt hat um die Antwort, weil nämlich konkret gefragt wurde, ob Herr Klingbeil ihr diese 12,5 Milliarden Euro Entlastung der Beitragszahler denn überhaupt gewähren würde, hat sie sich um den heißen Brei herumgeredet. Also mit anderen Worten, diese 12,5 Milliarden aus den insgesamt 42,3 Milliarden Euro Einsparpotenzial, die können wir uns wahrscheinlich abschreiben. Obwohl es die am einfachsten und am klarsten herausgearbeitete Einsparung ist, die wird wahrscheinlich nicht kommen, weil sie im Geschachere mit dem Finanzministerium hängen bleiben wird.
Die Kassen selbst sagen auch immer wieder, wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Da geht es etwa um gestiegene Medikamenten oder Behandlungskosten. Wie kann denn hier tatsächlich gegengesteuert werden? Wie kann man da beispielsweise die Medikamentenhersteller in die Pflicht nehmen, wie es heißt?
Ja, das macht man jetzt mit einem neuen Schlagwort, das der zweitgrößte Posten nach der Bürgergeldgeschichte ist, nämlich die sogenannte einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Man sagt also, man will 5,5 Milliarden Euro pro Jahr dadurch einsparen, dass man die Vergütungen für Krankenhäuser, Ärzte und Arzneimittel, aber auch für andere Heilmittelerbringer, also Physiotherapeuten und so weiter, nicht weiter steigen lässt als die Einnahmen der Krankenkassen. Das gab es schon mal in vergangenen Jahren, in vergangenen Jahrzehnten, auch in den 90er Jahren. Das führt natürlich zu erheblichem Stress bei den Leistungserbringern. Sie müssen sich überlegen, die Krankenhäuser und die Arzneimittel sind ausgabenmäßig in den letzten Jahren jährlich um 10% gestiegen. Bei den Krankenhäusern kommen ja unglaublich viele Personalkosten dazu. Jetzt sagen Sie denen, nein, wir haben zum Beispiel nur Beitragssteigerungen von 3,5%. Also könnt ihr nur 3,5% mehr bekommen. Ja, was ist dann mit diesen ganzen Personalfragen? Also es gibt Stress im System. Aber man will es konsequent umsetzen. Man hat gesagt, alle Leistungserbringer sollen sich an dem Erhalt der Finanzierung der Krankenversicherung beteiligen. Und es gibt nur noch so viel zu verteilen, wie wir an Einnahmen mehr hereinbekommen.
Aber wenn ich das jetzt so heraushöre, Sie sagen ja, einer der größten Posten bei den Einsparungen, etwa bei Medikamenten oder Behandlungskosten, dann etwas darunter, beispielsweise beim Bürgergeld. Und erst danach kämen ja laut Vorschlägen Einsparungen, die auch selbst uns Patienten, uns Kassenmitglieder treffen. Mir scheint, dass oberhalb in der Machbarkeit doch eher gering ist und dann doch nachher am Patienten gespart wird, beziehungsweise dass der mehr Geld geben muss.
Die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik, die können Sie ja schon im Gesetz festschreiben. Also wirksam wird es dann. Ich sage nur, es gibt dann Stress im System. Es sind ja Millionen von Beschäftigten tätig in dem Bereich. Und wenn dann eben die Gehaltsrunden so ausfallen, dass die Praxisinhaber in den Arztpraxen sagen bei ihren Angestellten, ja, guckt unsere Taschen an, wir kriegen nicht mehr, dann wird das fortgesetzt sozusagen auf die dort Beschäftigten. Deswegen sage ich, es gibt Stress im System, aber umgesetzt wird es in jedem Fall. Also dieser zweite Posten, diese 5,5 Milliarden, die halte ich für deutlich realistischer als diese 12,5 Milliarden Euro für die Bürgergeldgeschichte, wo sich der Herr Klingbeil querstellen wird.
Nun sind Sie selbst gelernter Facharzt für Allgemeinmedizin. Wie beobachten Sie denn die derzeitige Leistungsentwicklung für Patienten generell? Gibt es da Kürzungsbedarf oder muss im Gegenteil vielleicht sogar mehr getan werden?
Das hat die Finanzkommission in ihren Vorschlägen auch durchaus adressiert, diese Frage. Und hat deswegen bei der Kategorisierung ihrer Maßnahmen auch gesagt, wir haben einen gewissen Bereich, wo wir durch eine Einsparung im Bereich der Patientenversorgung sogar noch eine Verbesserung der Versorgung erreichen. Das Beispiel gilt die sogenannte Zweitmeinung vor dem Einsatz einer Kniegelenksprothese. Man geht davon aus, dass in Deutschland eben da zu viel operiert wird, eben auch mit deutlich schlechteren Ergebnissen gegenüber einer konservativen physiotherapeutischen Behandlung und sagt, wenn wir dem Patienten eine Zweitmeinung präsentieren, dann werden sich viele eventuell gegen eine Operation entscheiden und sie tun auch gut daran, weil eben, wie eben Ergebnisse aus dem Ausland auch zeigen und auch die Techniker Krankenkasse, die dazu eine Studie gemacht hat, es sich gezeigt hat, dass die, die sich dann nach der Zweitmeinung gegen eine Operation entscheiden, nach einiger Zeit sagen, was für ein Glück, dass ich es nicht gemacht habe. Also mit anderen Worten, man darf nicht nur immer sagen, Einsparungen belasten die Patienten. Was auf die Patienten konkret zukommen wird, ist natürlich jetzt eine Anhebung der Zuzahlungen. Von diesen 10%, die die Patienten an den Einsparungsvolumen tragen sollen, soll ja die Zuzahlung im Arzneimittelbereich zum Beispiel von 5 bis 10 demnächst auf 7,5 bis 15 Euro ansteigen. Also die Zuzahlungen, die seit 22 Jahren ja nicht geändert worden sind, sollen um 50% steigen im Arzneimittelbereich.
Nun gibt es einige Politiker, die sagen auch, ja, der Bürger in Deutschland, der ist einfach häufiger krank oder zumindest meldet er sich häufiger krank und er besucht vergleichsweise häufig eine Praxis oder das Krankenhaus. Vielleicht müsste sich daran etwas ändern. Was entgegnen Sie dem?
Ja, das ist ganz interessant, dass das natürlich von der Finanzkommission auch adressiert worden ist. Und man hat gesagt, dieses Problem wird mit diesem Primärversorgungssystem, das ja im Dezember vorgeschlagen werden soll, in konkreter Art und Weise in Angriff genommen, damit eben nicht der Patient wie verrückt und irrlichternd durch das System gescheucht wird, sondern einen primären Ansprechpartner bekommt. Und dass, wenn wir ein solches System haben, dann kann auch, wenn ein Patient sich nicht an diese Empfehlung hält, zunächst den Hausarzt aufzusuchen, für jemanden, der zum Beispiel den Facharzt direkt aufsuchen will oder aber, ohne dass er es bräuchte, einfach in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses mit irgendeinem Wehwehchen marschiert, dass der dann eine Zuzahlung erhält. Diese Zuzahlung ist bisher ausgenommen worden, weil man sagt, wir wollen nicht den zweiten Schritt von dem ersten machen. Wir wollen erst eine funktionierende Steuerung durch ein Primärversorgungssystem haben und dann Patienten, die sich daran nicht halten und sagen, nee, aber ich will immer dann, wenn ich möchte, zu einem Facharzt und immer dann, wenn ich möchte, in die Notaufnahme marschieren, dem zu sagen, kannst du machen, aber dann wirst du auch beteiligt an den Kosten.
Abschließend, Herr Krimmel, 66 Vorschläge und das ist ja erst auch mal nur der Anfang. Was halten Sie denn von der Umsetzbarkeit? Ist unsere Politik gewillt, davon viel umzusetzen oder wird es am Ende möglicherweise doch im Klein-Klein enden?
Also es sind viele Vorschläge, die wenig einsparen, die aber immerhin eine Struktur verbessern, die verbesserungswürdig ist. Also deswegen würde ich sagen, dieser Instrumentenkasten, den hier diese Finanzkommission gezielt jetzt für das Jahr 2026 zur Verfügung gestellt hat, der ist schon ziemlich gut. Den hätte das ein Parlament, sage ich mal, oder ein Bundesgesundheitsministerium aus eigener Vollkommenheit so nicht präsentieren können. Also man hat da schon ein gewisses Geschenk an die Regierung gemacht. Sie darf natürlich jetzt nicht zögern, die guten Vorschläge dann auch umzusetzen. Es gibt Dinge dabei, die jetzt dem einen oder anderen nicht gefallen werden, die aber auch gar nicht so finanzrelevant sind. Ich hätte sie nicht gemacht, wie zum Beispiel das Streichen der Homöopathie als Satzungsleistung. Es ist ja schon jetzt keine generelle Kassenleistung, sondern nur einige Kassen, die es als Satzungsleistung aufgenommen haben. Aus meiner Sicht spart es nichts, weil diejenigen Patienten, die jetzt überhaupt die Homöopathie in Anspruch nehmen wollen, sind eigentlich Patienten, die keine großen Kosten verursachen. Und jetzt wird eben das genommen als Satzungsleistung und sie müssen dann eben, ich sage jetzt mal, normale Medizin dann in Anspruch nehmen. Die ist im Zweifelsfall teurer. Deswegen halte ich das eher für ein ideologisches Projekt. Das wird nicht viel bringen.
Eine Einschätzung war das von Dr. Lothar Krimmel, ehemaliger Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Herr Krimmel, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das Thema Abtreibung ist gesellschaftlich besonders kontrovers diskutiert. In Großbritannien hat diese Diskussion nun wieder an Fahrt aufgenommen. Der Grund ist eine weitreichende Gesetzesreform. Damit wäre eine Abtreibung bis kurz vor der Geburt künftig praktisch straffrei. Was das in der Praxis bedeutet und welche Gefahren damit zusammenhängen, darüber spreche ich jetzt mit Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Kaminski, was genau wurde in Großbritannien jetzt beschlossen und warum sprechen Kritiker davon, dass dann Abtreibungen damit faktisch bis zur Geburt entkriminalisiert werden?
In England gab es ohnehin schon ein verhältnismäßig liberales Abtreibungsgesetz. Da waren bis jetzt sowieso schon Abtreibungen bis zur 24. Woche legal. Und nun ist es dahingehend geändert worden, dass eine Frau, die auch bis zum Ende der Schwangerschaft, also auch noch in der 39. Woche, abtreibt, auch straffrei gestellt wird. Das war bislang nicht der Fall. Also eine Frau, die gesagt hat, ich nehme Abtreibungstabletten in der 26., 27. Woche oder später, die hatte das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung auf dem Papier. Und das ist jetzt geändert worden. Das bedeutet, da ein Großteil der Abtreibungen mittlerweile mit diesen chemischen Medikamenten durchgeführt werden und die auch per Post zugestellt werden können, man braucht also nicht mehr persönlich beim Arzt zu erscheinen, dass tatsächlich Abtreibungen bis zur Geburt jetzt legal sind in England.
Befürworter sagen ja, es gehe lediglich darum, Frauen nicht länger strafrechtlich zu verfolgen. Andere entgegnen, damit werde faktisch jede strafrechtliche Grenze aufgehoben. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht der entscheidende Unterschied?
Ich sehe da gar keinen Unterschied eigentlich. Also ich würde sagen, de facto ist es tatsächlich so, dass diese Straffreiheit nun besteht, da ja die Frauen diese Abtreibungen an sich selbst durchführen. Früher ist man dafür in die Klinik gegangen, hat einen chirurgischen Eingriff über sich ergehen lassen. Heute reicht es aus, die Abtreibungsanbieter anzurufen, beispielsweise Mary Stopes International. Und nach einem kurzen Gespräch wird man weitergeleitet an eine Krankenschwester, die dann ein paar medizinische Daten erhebt und dann bekommt man diese Tabletten per Post zugesandt und kann die dann zu Hause einnehmen. Man kann sie aber auch in den Schrank stellen und sagen, brauche ich jetzt nicht, brauche ich vielleicht später. Man kann auch mehrere Chargen Tabletten hüten oder lagern, wenn man das möchte. Und das bedeutet de facto, dass der Arzt komplett raus ist aus diesem Schema. Also zu sagen, wir machen eine strafrechtliche Verfolgung von Ärzten, ist sowieso kein Thema mehr. Und für die Frauen bedeutet es, die das ja nun an sich selber durchführen, sie können im Grunde genommen wirklich machen, was sie wollen. Sie haben keinerlei Befürchtung mehr, strafrechtlich verfolgt zu werden.
Wenn der Staat selbst in einem so sensiblen Bereich wie dem Lebensschutz nahezu vollständig auf strafrechtliche Grenzen verzichtet, was sagt das denn Ihrer Ansicht nach über das heutige Menschenbild oder unsere Gesellschaft aus?
Also sehr viel. Zum einen halte ich dieses Gesetz tatsächlich nicht nur für menschenfeindlich, kinderfeindlich, sondern ich halte es auch für frauenfeindlich. Und eine Gesellschaft, die auf diese Art und Weise mit Kindern und Frauen umgeht, die ist auf keinem guten Weg. Man muss dazu sagen, dass die Bevölkerung in England selber auch gar nicht hinter diesem Gesetz steht. Wenn man also denen genau erklärt, was das bedeutet, dann hat man eine sehr geringe Zustimmung von nur noch um die 12%. Wenn man jetzt sich darauf fokussiert, wie die Zahlen tatsächlich sind, dann kann man sagen, wir haben in England ohnehin schon seit dieser Postzustellung des Abtreibungsmedikaments fast dreimal so viele Abtreibungen auf 1000 Frauen wie in Deutschland. Also die Zahlen sind extrem hoch und gehen weiter durch die Decke. Und wir sehen, dass es den Frauen nicht gut tut. Also ganz abgesehen davon, dass die Kinder dabei natürlich sterben, begeben die Frauen sich in Gefahr. Das Medikament ist hochgefährlich, wenn es nicht sachgerecht angewandt wird. Das heißt, man darf eigentlich damit nur bis zur 10. Woche abtreiben. Danach wird es brandgefährlich, weil das Medikament zu Wehenstürmen führen kann, zu einer Plazentaablösung, zu einer Uterusruptur. Da kann eine Frau dran verbluten. Dazu kommt, dass das Medikament natürlich, weil man nicht mehr in einer Klinik direkt vorstellig werden muss, an jeden abgegeben werden kann. Also wir wissen in England beispielsweise von Fällen, wo ein Mann seine Freundin überredet hat, die Tabletten doch für ihn zu bestellen, weil er die Partnerin, die er geschwängert hatte, weil er das Kind nicht wollte. Und der hat er dann eben diese Tabletten in den Orangensaft gekippt. Ja, und das Kind ist gestorben. Und solche Fälle gibt es mehrere. Die sind zum Teil eben auch für die Frauen sehr gefährlich. Bei dieser Frau ist es dann so gewesen, die wollte das Kind gerne haben. Es war die 15. Schwangerschaftswoche. Die kann nun gar keine Kinder mehr bekommen. Also es ist eben rundherum, muss man sagen, zeigt sich die Gesellschaft hier als frauenfeindlich und menschenfeindlich mit einem solchen Gesetz.
Sie warnen in dem Zusammenhang auch davor, dass mit solchen Gesetzesänderungen das gesellschaftliche Unrechtsbewusstsein schwindet. Können Sie das konkretisieren?
Naja, es schwindet dahingehend, als dass wir ja diese Gesetze geschrieben haben in dem vollen Bewusstsein, dass es sich bei dem ungeborenen Kind um einen Menschen handelt. Und das wird auch überhaupt nicht bestritten. Das bestreitet auch mittlerweile natürlich keiner mehr in der Abtreibungsindustrie, weil wir ja mit Hilfe der Ultraschallverfahren das auch sehen können. Also jeder weiß, dass das ein Mensch ist. Und wenn wir jetzt uns dahingehend entwickeln, dass wir sagen, den Mensch darfst du aber töten, weil der ist unerwünscht, und dann ist es auch egal, wie weit der ausgebildet ist und ob das ein komplettes Baby ist oder ob das noch ein kleiner Embryo ist, der darf getötet werden, dann teilen wir die Menschen in zwei Klassen ein, in erwünscht darf man nicht töten und unerwünscht darf man töten. Und das halte ich für eine ganz fatale Entwicklung.
Großbritannien gehört, wie Sie auch schon sagten, heute zu den europäischen Ländern mit sehr hohen Abtreibungszahlen. Ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht Ausdruck gesellschaftlicher Notlagen oder zeigt sich hier bereits ja eine tiefere Verschiebung im Umgang mit Schwangerschaft und ungeborenem Leben?
Also ich glaube, Notlagen sind das nicht, weil es uns ja gar nicht so wahnsinnig schlecht geht. Also wir haben als Gesellschaft schon Zeiten erlebt, in denen wir wesentlich ärmer waren. Ich erinnere nur an die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise. Und da hatten wir natürlich nicht diese Abtreibungszahlen, sondern deutlich höhere Geburtenraten, als wir das heute haben. Also es hat sicherlich was damit zu tun, dass unsere Einstellung zu Kindern sich geändert hat, dass sich unsere Haltung darüber, wie man selbst sein Leben gestalten will oder was Glück im Leben überhaupt bedeutet, sich geändert hat. Und für viele Menschen gehören Kinder nicht mehr unbedingt dazu, zumindest nicht auf jeden Fall, sondern zu einem Zeitpunkt, der selbst gewählt und selbstbestimmt wird. Und das hat sich schon geändert. Was sich aber auch geändert hat, glaube ich, das ist, dass wir tatsächlich eine große, massive und sehr aktive Lobby haben, die gerade hier im Fall England dafür gesorgt hat, dass die Gesetze entsprechend geändert werden.
Sie sprechen auch davon, dass Einzelfälle da strategisch genutzt wurden, um weitreichende Liberalisierungen politisch durchzusetzen. Haben Sie dafür Beispiele?
Ja, also der Fall, der am bekanntesten ist, ist der von Carla Foster. Die hat 2020 mit Abtreibungspillen in der 32. bis 34. Woche ungefähr abgetrieben. Man weiß es nicht so ganz genau. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als das Baby selbstverständlich völlig überlebensfähig war und auf jeder Intensivstation hätte behandelt werden können und Adoptiveltern hätte finden können. Und die ist dann 2023 auch verurteilt worden, weil sie eben abgetrieben hat, erstens mit Medikamenten, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr zugelassen waren, und zweitens auch jenseits der Frist, die in England überhaupt erlaubt ist. Aber ihre Haftstrafe ist später in eine Bewährungsstrafe umgewandelt worden. Und trotzdem wurde dieser Fall genutzt, ganz besonders eben von den Befürwortern, Tonia Antoniazzi beispielsweise von der Labour-Partei, um zu sagen, das ist ganz schrecklich und Frauen werden hier strafrechtlich verfolgt und das geht nicht, mit denen muss man Mitleid haben. Ich habe viel Verständnis für Frauen, die in Not sind und dann sagen, ich schaffe ein Leben mit einem Kind nicht. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht sagen kann, die 1, 2, 3 Wochen, die halte ich jetzt auch noch durch und dann wird das Kind geboren und dann kommt es zur Adoption und gut ist. Dann haben doch alle gewonnen.
Welche Kräfte stecken denn hinter dieser Liberalisierung, politisch, aber auch gesellschaftlich oder sogar wirtschaftlich?
Also politisch steckt beispielsweise Tonia Antoniazzi eben von der Labour-Partei dahinter, dann aber natürlich auch die großen Abtreibungsanbieter. International Planned Parenthood und Mary Stopes sind da sehr aktiv. Und das ist natürlich eine Ideologie, die sie da vorantreiben. Also das ist dieses Recht auf Selbstbestimmung, My Body, My Choice, das unbedingt gelten muss und mit dem man natürlich auch, so muss man es einfach sagen, sehr viel Geld verdienen kann. Also der Abtreibungsmarkt, sowohl bei den chemischen Präparaten als eben auch früher bei den chirurgischen Abtreibungen, spült natürlich auch etwas Geld in die Kassen und daraus macht eine Firma wie International Planned Parenthood letztendlich auch keinen Hehl. In den USA werden zahlreiche Kliniken geschlossen, Planned Parenthood-Kliniken mittlerweile, weil der Versand der chemischen Abtreibungspille viel, viel lukrativer ist.
Parallel dazu wird ja in Großbritannien auch über ein Gesetz zum assistierten Suizid gestritten. Sehen Sie darin auch denselben Grundimpuls wie beispielsweise bei den Abtreibungen?
Das sind Entwicklungen, die nach meinem Dafürhalten unbedingt zusammenhängen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Idee der Selbstbestimmung natürlich eine Triebfeder. Man möchte dann auch selbst bestimmen, so heißt es ja in den Begründungen, wie und wann und wo der Tod stattzufinden hat. Dass jemand, der sich selbst das Leben nimmt, eigentlich gar nicht mehr selbstbestimmt ist, sondern von Faktoren von außen getrieben wird, das wird bei dieser Diskussion ausgeblendet. Dann kommt dazu, dass viele Leute, die am Ende ihres Lebens alt und einsam sind und niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert, ja vielleicht diese Leute hätten, die sich um sie kümmern würden, wenn sie die nicht früher abgetrieben hätten. Und ich glaube, dass vielleicht auch das eine oder andere Geschwisterkind, das überlebt hat und sich jetzt um diese Eltern kümmern sollte oder müsste, irgendwie davon auch so geprägt ist, dass es sagt, naja gut, aber ich bin hier alleine, meine Geschwister habt ihr ja nicht haben wollen. Also es hat sich insgesamt so ein Wir-lassen-den-Tod-zu-Mentalität eingeschlichen und die ist eine Kultur des Todes, denke ich, die der Gesellschaft insgesamt nicht gut tut. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn man noch ein bisschen weiterspinnt den Gedanken, beides ist verhältnismäßig frauenfeindlich, denn auch bei dem assistierten Suizid ist es so, dass der hauptsächlich Frauen trifft.
Frau Kaminski, lassen Sie uns abschließend vielleicht von Großbritannien weggehen und auf Deutschland schauen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir diese Bewegung und auch diese Initiativen politisch wie auch gesellschaftlich auch in Deutschland sehen werden? Wie sieht es hier gesellschaftlich aus?
Also ich fürchte, dass einiges von dem auch in Deutschland Realität werden soll. Und das kann man sehr, sehr gut daran erkennen, wie im Moment die Debatte um Abtreibungen in Deutschland geframed wird. Da heißt es ja im Wesentlichen, wir haben viel zu wenig Ärzte, die Abtreibungen durchführen. Und es gibt da einen Versorgungsnotstand und dem muss unbedingt gegengesteuert werden. Und wir hatten bereits die ersten Versuche der Organisation Doctors for Choice, die also telemedizinische Abtreibungen angeboten hat und dann eben die Tabletten per Post verschickt hat. Das heißt, es wird behauptet, es gäbe einen Versorgungsnotstand, damit man anschließend mit diesem Telehealth-Programm, mit der telemedizinischen Heimabtreibung darauf reagieren kann. Den Versorgungsnotstand gibt es de facto nicht. Nicht mal die ELSA-Studie konnte da anderes herausbringen, als dass es diesen Notstand gar nicht gibt. Aber es soll der Boden eben dafür bereitet werden. Und dahinter steckt nicht die Idee, dass man mehr Abtreibungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen will oder Barrieren aus dem Weg räumen möchte, auf dem Weg eben zum Abtreibungsarzt, sondern man möchte alles, was eine Frau von dem Zugang zur Abtreibung trennt, komplett aus dem Weg räumen. Es soll überhaupt gar keine Reibung mehr geben, sondern eine Abtreibung soll sofort, ohne Überlegung, mit den Tabletten möglichst schon im Schrank, in dem Moment, in dem die Frau feststellt, sie ist ungeplant schwanger, sofort stattfinden können. Und das ist eine Entwicklung, die ich für Deutschland auch befürchte, ja.
Sagt Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutsche Leitmedien und linke Aktivisten haben eine neue Lieblingssau, die reichweitenstark durch das Dorf getrieben wird. Es ist die Empörungswelle rund um die Schauspielerin Colleen Fernandes und ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Die Auswirkungen sollte man jedoch nicht unterschätzen. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Markus Fahlefeld.
Wieder sind wir mittendrin in den Politfestspielen, wie wir sie noch aus dem Januar 2024 erinnern, als Korrektiv seine Räuberpistole für ein AfD-Verbotsverfahren abfeuerte und eine Wannsee-Konferenz 2.0-Lüge erfand. Die Akteure sind gleich geblieben. Irgendwelche hysterischen Omas gegen rechts, Korrektiv, Hate Aid und natürlich die üblichen Empörungsnutznießer von Luisa Neubauer bis Katrin Göring-Eckardt, die dann auf Massendemonstrationen auftreten. Auch die Rolle der Medien ist wieder generalstabsmäßig organisiert. Der Spiegel durfte diesmal ganz exklusiv die Ulmen-Fernandes-Geschichte zuerst bringen, worauf die Tagesschau mit einem 5-Minüter ihre 20-Uhr-Nachrichten eröffnete. Und am Sonntag dann das Fernsehgericht bei Karen Mioska. Ein sogenanntes Promi-Paar im Grenzbereich zwischen Schauspielerei, Schmuddelfernsehen und lukrativen Werbeverträgen hat sich getrennt. Und die Frau wäscht nun die schmutzige Wäsche vor den Augen der Öffentlichkeit. Das ist eigentlich nichts, was irgendjemanden hinter dem Ofen hervorholt, wenn es nicht eine im völligen Niedergang befindliche SPD gäbe, deren letzter Strohhalm all die linken NGOs und Medien sind, an die die SPD dieses Land zu verkaufen keinerlei Probleme hat. Das SPD-geführte Justizministerium möchte nämlich Gesetzesverschärfungen, damit das Internet wieder ein komfortabel linker Ort sein kann. Also nimmt man jetzt pornografische Deepfakes zum Anlass, um so richtig hart durchgreifen zu können. Dabei behauptet Colleen Fernandes gar nicht, dass ihr Mann Christian Ulmen Deepfakes von ihr erstellt habe. Merkwürdigerweise dreht sich trotzdem alles um diese Deepfakes, also um mit künstlicher Intelligenz hergestellte Filme, die schlicht Fälschungen sind. Bis vor wenigen Tagen waren Deepfakes nur einer kleinen Gruppe als Tatsache oder Problem überhaupt bekannt. Nun scheint es das allerwichtigste Problem des Landes zu sein. Allein diese Plötzlichkeit der Entwicklung überrascht nicht nur, sie muss misstrauisch machen. Denn es sind wieder alle an ihr beteiligt, die dieses Land meinungsmäßig beherrschen wollen, aber eben keine Mehrheit mehr haben. Das ist umso verwunderlicher, weil es genau dieselben Kräfte sind, die jeden Messermord und jede Massenvergewaltigung nur als regionales Ereignis wegschulterzucken. Vor allem Gesetze, die vor Persönlichkeitsraub und Fälschungen schützen, gibt es bereits. Und dass sich jetzt alles um Gesetzesverschärfungen dreht, zeigt an, dass diese Kampagne einen ganz anderen Spin hat. Und dann kam Karen Mioska am Sonntagabend. Colleen Fernandes durfte auftreten, die SPD-Justizministerin Hubig Höchst selbst, ein ihr ergebener Journalist der Süddeutschen Zeitung und eine sogenannte Klimaaktivistin, die auch schon mal Gewalt im Netz erlebt haben will. Eine Stimme, die Christian Ulmens Interessen vertritt, war leider nicht erwünscht. Kampagnenfernsehen eben, das sich als Journalismus tarnt. Und dann zeigte sich bei Mioska eben auch, worum es wirklich ging. Gesetzesverschärfungen und die staatliche Durchregulierung des Internet. Nun soll strafbar sein, wenn man an seinem Computer Fantasiebilder erstellt, auch wenn man sie gar nicht in die Öffentlichkeit trägt. Wie das technisch gemacht werden soll, darf man sich dann mit Hilfe von Staatstrojanern gerne bunt und bildhaft ausmalen. Man könnte die ganze Kampagne auch die Wiederherstellung der verlorenen Ehre der Nancy Faeser nennen. War es doch die ehemalige Innenministerin, die ein Gerichtsverfahren gegen den Journalisten David Bendels verlor, der ein Meme erstellt hatte, auf dem Nancy Faeser ein Papier mit der Aufschrift »Ich hasse« die Meinungsfreiheit hochhielt. Es war ein Meme, also ein offenkundig amateurhaft verfremdetes Bild, das sarkastisch Nancy Faesers Verhältnis zur Meinungsfreiheit thematisierte. In Zukunft könnte das dann unter Deepfake laufen und Frau Faeser könnte Herrn Bendels die volle Härte des Rechtsstaats spüren lassen. Es ist mal wieder faszinierend, in den Kampagnenraum einer durch und durch gelenkten Demokratie zu blicken, in dem die ewig gleichen Meinungsführer gegen die Freiheit mit Staatsmedien und Politik Hand in Hand arbeiten, um ihre Macht nicht zu verlieren. Dass die üblichen Verdächtigen wie Korrektiv und Hate Aid wieder ganz vorne mit dabei sind und gerade jetzt diese Kampagne steuern, dürfte auch damit zu tun haben, dass die Förderung durch das Familienministerium Ende des Jahres auslaufen soll. Jetzt können die NGOs wieder zeigen, wie unabkömmlich sie doch sind und dass ausgerechnet in dieser Situation die Bundesregierung ihnen doch dankbar sein müsse. Und bekanntlich hat sich Dankbarkeit in Geld auszudrücken. Der Blick in diesen Kampagnenraum ähnelt also einem Blick in die Hölle.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld.
Kontrafunk aktuell und damit ist unsere heutige Ausgabe wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Alle Informationen zur Sendung und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie natürlich auch noch einmal online auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich trifft mein Kollege Markus Fahlefeld heute die Schriftstellerin Monika Maron. Im Gepäck hat sie ihr neuestes Buch mit Tagebucheinträgen aus ihrer Zeit in Ost-Berlin und ihrer Schaffenszeit in der DDR. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.